Sie hören den Artikel Wissenschaftliches Werk Leonhard Eulers, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 3. September 2020. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0. Beginn des dritten Teils der Aufnahme. Abschnitt 10: Mathematische Musiktheorie. Zwei Bilder begleiten diesen Abschnitt. Eulers Tabelle der ersten 10 Annehmlichkeitsgrade von musikalischen Intervallen und Eulers musikalische Illustration der ersten 10 Gattungen von Harmonie. Eingetragen sind ebenfalls die Annehmlichkeitsgrade. Mit zunehmender Gattung steigt die Komplexität der Harmonien an. Auch im Bereich der Musik beruhten Eulers Gedanken hauptsächlich auf der Mathematik. Er begründete eine auf mathematischen Gesetzen aufbauende Musiktheorie, unter anderem Tentatem Novae Theoriae Musicae 1739, Musique Mathématique, Paris 1865. Sein Modell des Tonnetzes wird noch heute bei Berechnungen zur reinen Stimmung verwendet. Obwohl seine Schriften über Musiktheorie nur einen kleinen Teil seiner Arbeit ausmachen, einige hundert Seiten bei einer Gesamtproduktion von etwa 30.000 Seiten, spiegeln sie dennoch ein bereits früh gewecktes Interesse wider, das ihn sein ganzes Leben lang nicht mehr verlassen hat. Zum Verständnis von Eulers Musiktheorie muss bekannt sein, dass musikalische Intervalle in der sogenannten reinen Stimmung mit den Tonstufen Oktave, Quinte, Quarte und große Terz entsprechend den Frequenzverhältnissen 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4 bzw. 4 zu 5 zum Grundton aufgebaut werden. Im Gegensatz dazu steht die heute gebräuchliche gleichstufige Stimmung, wohltemperiert, bei der zwei Töne eines Halbtons stets das exakte Verhältnis 12. Wurzel aus 2, ungefähr gleich 1,059463 haben. Zunächst definiert Euler für Konsonanzen, das heißt Zusammenklänge, einen Grad. Dieser soll die Schwierigkeit eines Zusammenklangs von Tönen mathematisch erfassen. Ein niedriger Grad spricht dabei für einen annehmlichen, ein hoher Grad für einen unannehmlichen Klang. Als Funktion verwendete Euler den Gradus Suavitatis, Grad der Lieblichkeit, der Verträglichkeit, Gamma von n, der rein abstrakt als eine zahlentheoretische Funktion interpretiert werden kann. Für eine natürliche Zahl n mit Primfaktorzerlegung n gleich p1 hoch a1 mal und so weiter mal pr hoch ar ist er definiert durch Gamma von n gleich 1 plus Summe 1 bis r von aj mal Klammer auf pj minus 1 Klammer zu. Der Gradus Suavitatis stellt somit eine Bewertung der Primfaktorzerlegung natürlicher Zahlen dar und ist umso größer, je größer die auftretenden Primzahlen und je größer deren Exponenten sind. Zwei Klänge werden nun wie folgt gradiert. Für das Verhältnis a zu b, wobei bereits vollständig gekürzt wurde, das heißt a und b sind teilerfremd, setzt man Gamma a zu b Doppelpunkt gleich Gamma von a mal b. Euler nennt die Zahl a mal b, das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b, den Exponenten von a zu b. Damit hat zum Beispiel die reine Quinte einen Grad von 4, denn es gilt Gamma von 2 zu 3 gleich Gamma von 2 mal 3 gleich 2 minus 1 plus 3 minus 1 plus 1 gleich 4. Dieses Prinzip lässt sich auf beliebige Akkorde erweitern, indem das kleinste gemeinsame Vielfache des Gesamtklangs verwendet wird. Für einen Dreiklang A zu B zu C, wobei A, B und C jeweils teilerfremd sind, hat man zum Beispiel Gamma A zu B zu C gleich Gamma, kleinste gemeinsame Vielfache von A, B und C. Eulers Argumente erklären zum Beispiel, warum ein Dur-Dreiklang wie C, E, G im Verhältnis 4, 5, 6 fröhlicher klingt als ein Moll-Dreiklang wie E, G, H im Verhältnis 5, 6, 7. In seinem Schema hat der Dur-Dreiklang in der 9., der Moll-Dreiklang den 14. Grad. Der Moll-Dreiklang ist der traurigere, weil Freude durch die Dinge, die eine einfachere, leichter wahrnehmbare Ordnung haben, und Traurigkeit durch die Dinge, deren Ordnung komplexer und schwieriger wahrnehmbar ist, vermittelt wird. Euler benutzte also das Prinzip des Exponenten, um eine Ableitung des Gradus Suavitatis von Intervallen und Akkorden aus ihren Primfaktoren vorzuschlagen. Man muss sich vor Augen halten, dass er dabei zunächst nur die Intonation, das heißt die 1 und die Primzahlen 3 und 5 berücksichtigte. Die oben gewählte Gradusfunktion, die dieses System auf beliebig viele Primzahlen ausdehnt, wurde später vorgeschlagen. Ein weiterer Ansatz von Eulers Musiktheorie ist die Definition sogenannter Gattungen, das heißt von möglichen Unterteilungen einer Oktave durch die Primzahlen 3 und 5. Diese repräsentieren aufeinanderfolgende Töne, die gewissen Frequenzverhältnissen folgen und sind demnach Tonleitern. Euler beschreibt 18 solcher Gattungen, aufbauend auf den Primzahlen 3 und 5. Dabei wird wie folgt verfahren. Jedes Produkt a gleich 2 hoch m mal 3 hoch p mal 5 hoch q beschreibt eine Folge von Vielfachen einer Grundfrequenz. Dabei werden alle möglichen Teiler von a genommen. Für 2 mal 3 mal 5 hat man zum Beispiel die Verhältnisse 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 5, 1 zu 6, 1 zu 10, 1 zu 15, 1 zu 30. Da die Zahl 2 jedoch bis auf die Oktave nichts an den vorkommenden Klängen ändert, eine Frequenzverdopplung definiert einen Oktavsprung, spielt die Zweierpotenz keine Rolle für die Gattung. Euler stellte seine Gattungen in kompakten Tabellen vor, die musikalische und mathematische Notationen visuell nebeneinander stellten. Er zeigte damit, wie wichtig ihm beide waren und wie er versuchte, sie zusammenzubringen. Dieses Prinzip wurde von Adrian Fokker weiterentwickelt. Beispielsweise lässt sich der Fall a gleich 3 Quadrat mal 7 innerhalb einer Oktave auf die folgenden Verhältnisse normieren. 1 zu 1, 8 zu 9, 16 zu 21, 2 zu 3, 4 zu 7, 32 zu 63. Die Gattungen 12, bei Euler 2 hoch m mal 3 hoch 3 mal 5, 13, bei Euler 2 hoch m mal 3 hoch 2 mal 5 hoch 2 und 14, bei Euler 2 hoch m mal 3 mal 5 hoch 3, sind korrigierte Versionen der diatonischen, chromatischen bzw. enharmonischen Versionen aus dem Altertum. Die 18. Gattung, 2 hoch m mal 3 hoch 3 mal 5 hoch 2, ist die diatonisch-chromatische, die allgemein in allen Kompositionen verwendet wird und die sich als identisch mit dem von Johann Mattheson beschriebenen System erweist. Euler sah später noch die Möglichkeit, Gattungen einschließlich der Primzahl 7 zu beschreiben. Euler entwickelte ein spezielles Diagramm, das Speculum Musicum, um die diatonisch-chromatische Gattung zu veranschaulichen und erläuterte die Wege in diesem Diagramm für bestimmte Intervalle, was an sein Interesse an der Graphentheorie, im Besonderen der sieben Brücken von Königsberg, erinnert. Das Konzept erregte erneut Interesse, als Tonnetz in der Neo-Riemannschen Theorie, bekannt nach dem Musiktheoretiker Hugo Riemann. Abschnitt 11. Populäre Darstellungen und Themen. Ein Bild begleitet diesen Abschnitt. Titelseite des ersten Bands, erste Edition 1768, der Lettre à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie. Besondere Bedeutung in der breiten Öffentlichkeit erlangte seine populärwissenschaftliche Schrift Lettre à une princesse d'Allemagne von 1768, in der er in Form von Briefen an die Prinzessin Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwedt, eine Nichte Friedrichs II., die Grundzüge der Physik, der Astronomie, der Mathematik, der Philosophie und der Theologie vermittelte. Euler begann den ersten Brief mit einer Erklärung des Begriffs Größe, la grandeur. Ausgehend von der Definition eines Fußes definierte er die Meile und motivierte die unterschiedlichen Maße durch praktische Beispiele. So sei es besser, den Abstand zwischen Berlin und Magdeburg mit 18 Meilen, in einer Übersetzung ist von 83 englischen Meilen die Rede, statt 432.000 Fuß, 43.824 feet, zu beziffern. Spätere Briefe beinhalten Optik, Magnetismus, Elektrizität, aber auch Astronomie. Unter anderem schätzte Euler die Entfernung von Erde und Sonne auf 30 Millionen de Miles, 30 Millionen Meilen. Die ersten beiden Bände der 234 ursprünglich in Französisch verfassten Briefe erschienen 1768 in St. Petersburg und der dritte 1774 in Frankfurt. Die Briefe wurden später in Paris nachgedruckt. Der erste Band 1787, der zweite 1788 und der dritte 1789. Die erste Ausgabe der 1787 in Paris veröffentlichten Lettres enthielt Éloge de Monsieur Euler, einen 36-seitigen Nachruf verfasst von Marquis de Condorcet, der dem Leser biografische Skizzen und Höhepunkte von Eulers Karriere bot. Obwohl Euler die Briefe auf Französisch verfasst hat, gilt es als gesichert, dass Condorcet einige redaktionelle Änderungen vorgenommen hat, da der Text vom Original abweicht. Euler widmete sich zusätzlich Aufgaben der Schachmathematik, zum Beispiel dem Springer-Problem. Dieses behandelt die Frage, ob es möglich ist, dass die Springer-Schachfigur jedes Feld eines Schachbretts bei einem Rundlauf genau einmal passieren kann. Euler erwähnte das Problem bei einem Brief an Christian Goldbach im Jahre 1757. In den Jahren 1758-1759 verfasste er schließlich eine Arbeit über die Thematik, die 1766 in den Berliner Memoires veröffentlicht wurde. Er gilt als Erfinder des griechisch-lateinischen Quadrats, einer Form des Sudoku. Hierbei handelt es sich bei Ordnung n um ein quadratisches n-Kreuz-n-Schema, in dessen Felder Elemente zweier n-elementiger Mengen L, M so einzutragen sind, dass in jeder Spalte und Zeile genau ein Exemplar jedes Elements auftaucht. Für das Quadrat der Ordnung 3 lauten die Felder von links nach rechts, von oben nach unten A Alpha, B Gamma, C Beta, B Beta, C Alpha, A Gamma, C Gamma, A Beta, B Alpha. In seiner Arbeit Recherche sur une nouvelle espèce de carré magique gibt Euler hunderte Beispiele solcher Quadrate und beschäftigt sich auch mit Quadraten, deren Diagonalen die geforderte Eigenschaft erfüllen. Am Ende behauptet er, ohne jedoch einen rigorosen Beweis vorzulegen, dass kein griechisch-lateinisches Quadrat der Größe 4k plus 2 konstruiert werden kann. Erst um 1960 wurde gezeigt, dass sich Euler geirrt hatte. Es existieren stets griechisch-lateinische Quadrate mit Ausnahme der Ordnungen 2 und 6. Für die algebraisch-algorithmische Konstruktion wurde unter anderem auf Gruppentheorie, endliche Körper, projektive Geometrie und Blockpläne zurückgegriffen. Abschnitt 12 – Aufarbeitung des archivierten Nachlasses. Unterabschnitt 12.1 – Posthumer Publikationsprozess. Nach Eulers Tod veröffentlichte die Akademie von St. Petersburg bisher nicht erschienene Arbeiten Eulers in ihren Memoires posthum. Wegen der großen Zahl an Dokumenten, in etwa 100 Aufsätze, wurde der Publikationsprozess erst 1830 für abgeschlossen erklärt. Doch es stellte sich bald heraus, dass Euler noch weitere Arbeiten verfasst hatte. Nachdem Paul Heinrich von Fuß als Nachfolger seines Vaters 1825 Sekretär der St. Petersburger Akademie geworden war, durchforschte er deren Archive und fand einige Pakete aus dem Briefwechsel Eulers, unter anderem mit dem Bernoullis. Aus diesem erwuchs ein Verzeichnis über die Korrespondenzen in zwei Bänden unter dem Titel Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres Géomètres du XVIIIe siècle. Diesem wurde eine Auflistung der Eulerschen Schriften beigefügt. Nachdem das Verzeichnis von Fußvater Nikolaus noch nicht 700 Nummern enthielt, wurde dies nun auf 756 ergänzt. Für die weitere Vervollständigung wurden die Archive erneut durchsucht und man brachte ein noch nicht veröffentlichtes Werk unter dem Titel Astromania Mechanica hervor. Unter Abschnitt 12.2 Veröffentlichung eines Gesamtwerks. Erste Versuche im 19. Jahrhundert. Neben diesen Paragraphen ist ein Porträt von Carl Gustav Jacobi. Die ersten Versuche, Eulers Gesamtwerk zu veröffentlichen, gehen auf die 1830er Jahre zurück. Es gab im Wesentlichen zwei Initiativen. Eine davon wurde von Paul Heinrich Fuß ins Leben gerufen. Obwohl Fuß von vielen prominenten Mathematikern, darunter Carl Gustav Jacobi, ermutigt wurde, wurde das Projekt schließlich aufgegeben, als sich herausstellte, dass es die finanziellen Möglichkeiten des Budgets der Akademie übersteigen würde. Das einzige Ergebnis der Initiative von Fuß und Jacobi war die Veröffentlichung von zwei Bänden der Commentationes Arithmeticae im Jahr 1849. Die 94 bereits veröffentlichte Artikel und 5 unveröffentlichte Manuskripte umfassen. Zur gleichen Zeit unternahm eine Gruppe belgischer Mathematiker ein ähnliches Projekt. Sie waren insofern erfolgreicher als Fuß und Jacobi, als dass 5 Bände dieser Ausgabe tatsächlich gedruckt wurden. Diese Ausgabe wurde scharf kritisiert, insbesondere von dem belgischen Mathematikhistoriker Henri Bosman, der sie als sehr schlechtes Werk bezeichnete. In der Absicht, Eulers Werke einem großen Teil der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hatten die Herausgeber die Originaltexte teils willkürlich abgeändert, auch wenn das Original bereits in Französisch verfasst war. Als treibender Motor der Herausgeber wird die einfache Zugänglichkeit durch andere Mathematiker gesehen, auf die das Werk noch heute stimulierend wirken sollte. Beginn des 20. Jahrhunderts. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts startete die Russische Akademie der Wissenschaften mit dem Auftakt des 200. Jahrestages von Eulers Geburtstag eine neue Initiative zur Veröffentlichung von Eulers Gesamtwerk. Angesichts des Scheiterns früherer Versuche suchten die Russen nach Verbündeten, mit denen sie sich Arbeit und Kosten teilen konnten. Die Institution, die ihnen in Bezug auf Euler in den Sinn kam, war die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin, in deren Dienst Euler 25 Jahre lang gestanden hatte. Die Berliner Akademiker waren anfangs von diesem Plan ziemlich begeistert. Aber als sich herausstellte, dass die Russische Akademie die Aufgabe auf Veröffentlichung des mathematischen und physikalischen Korpus aufteilen und ersteren für sich beanspruchen wollte, schwand die Begeisterung. Die Preußische Akademie bat dem angesehensten Physikern unter ihren Mitgliedern, Max Planck, um eine Einschätzung des Vorschlags. In einer berühmten Erklärung sagte Planck, dass es vielleicht stimmt, dass sich Mathematiker immer noch von Eulers Schriften inspirieren lassen, aber dass dies nicht im gleichen Maße auf Physiker zuträfe. Er vermutete, dass die Veröffentlichung von Eulers physikalischen Schriften nicht im Interesse der Physik als Wissenschaft unserer Zeit liege und lehnte deshalb eine Beteiligung der Preußischen Akademie an der Finanzierung des Projekts ab. Da eine Gesamtausgabe für die Russische Akademie zu teuer war, endete auch diese Initiative mit einem Misserfolg. Gustav Eneströms Euler-Verzeichnis. In den Jahren 1910 bis 1913 legte der schwedische Mathematiker Gustav Eneström ein Verzeichnis an, das alle Eulerschen Werke auflistet. Dieses weist 866 Nummern auf, die nach dem Prinzip E001 bis E866 geordnet sind. Gründung der Euler-Kommission und die Opera Omnia. Ein Porträt von Ferdinand Rudio, dem Gründer der Euler-Kommission, begleitet diesen Paragraphen. Nach den gescheiterten Versuchen im 19. Jahrhundert war der 200. Geburtstag von Leonhard Euler im April 1907 für die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft der Anlass, erneut eine Gesamtausgabe von Eulers Veröffentlichungen in Angriff zu nehmen. Die Initiative war von dem Mathematiker Ferdinand Rudio ausgegangen, der am Züricher Polytechnikum, der heutigen ETH Zürich, Professor für Mathematik war. In einer flammenden Rede bei der Feier zu Eulers 200. Geburtstag, die in Anwesenheit zahlreicher ausländischer Gelehrter in Basel stattfand, appellierte Rudio mit Geschick an den Schweizer Patriotismus und die internationale Solidarität. Für Eulers Heimatland sei die Herausgabe seiner Werke eine Ehrenpflicht. Aber die Schweiz brauche dazu die Unterstützung der beiden Länder, in denen Euler zu Ruhm und Ehre gekommen sei, Deutschland und Russland. Zitat Beginn: Die Schweiz wird der Petersburger und der Berliner Akademie stets das Gefühl der Dankbarkeit bewahren, dass sie unserem Euler, für den das eigene Vaterland zu klein war, ein größeres geboten und ihm die Möglichkeit beraten haben, in ungetrübter Schaffensfreudigkeit sein großes Lebenswerk zu vollenden. Zitat Ende. Rudios Worte stießen überall auf starke Resonanz. Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft setzte eine Euler-Kommission ein, die das Unternehmen durchführen sollte, und Rudio wurde zu deren Präsidenten gewählt. Die erste Aktion der jungen Kommission war ein Spendenaufruf. Ein Versprechen zur weiteren finanziellen Unterstützung kam außerdem von der Petersburger Akademie. Diese bot zudem an, alle in ihren Archiven befindlichen Materialien, die zur bestmöglichen Ausführung des Unternehmens nötig sein sollten, zur Verfügung zu stellen. So gelangte von 1910 bis 1912 in 7 Kisten der gesamte Euler-Nachlass als Diplomatenpost über die russische Botschaft in die Schweiz. Obwohl die Arbeit, unterstützt von bedeutenden Mathematikern wie Alexander Ljapunow, zunächst zügig voranging, wurde die Euler-Kommission durch die politischen Zerwürfnisse in Europa in Mitleidenschaft gezogen. Gegen das kommunistische System der Sowjetunion bestanden in der Schweiz erhebliche Vorbehalte, und zwischen 1918 und 1946 gab es zwischen den beiden Staaten keinerlei diplomatische Beziehungen. Trotzdem standen die Wissenschaftler weiterhin in erschwerter Verbindung. Während eine Bitte vom 28. Mai 1921 zum Zeitaufschub wegen kriegsbedingter Probleme von russischer Seite noch akzeptiert wurde, forderte die Petersburger Akademie 1930 die Manuskripte wieder zurück. Die Euler-Kommission weigerte sich, dieser Bitte nachzugehen, was einen regen Briefwechsel auslöste. Die Schweizer Seite versuchte zunächst mit unterschiedlichen Argumenten, die Rückgabe der Manuskripte immer wieder hinauszuzögern. Im Juli 1930 erklärte sich die sowjetische Akademie damit einverstanden, dass die Manuskripte noch für einige Zeit in Zürich blieben und bat um einen genauen Zeitplan für die Edition der ausstehenden Bände. Nachdem die Anfrage von Russland, zumindest diejenigen Manuskripte zurückzugeben, die nicht mehr benötigt wurden, von Andreas Speiser nicht nachgegeben wurde, wurde der Ton schärfer. So setzte die sowjetische Akademie am 5. Juni 1933 selbst eine Frist fest. Zitat Beginn: Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR beehrt sich, Ihnen mitzuteilen, dass der Ausschuss für Wissenschaftliches und Lehranstalten am Zentralen Exekutivkomitee in Moskau hat es für zweckmäßig anerkannt, die Handschriften von Euler auf eine Zeitdauer von 2 Jahren vom heutigen Datum in Zürich zu lassen. Zitat Ende. Obwohl die Kommission diesen Vorgaben zunächst zustimmte, musste sie bereits im nächsten Jahr feststellen, dass der Zeitplan nicht einzuhalten war. In einem erfolglosen Appell an Giuseppe Motta, den Leiter des politischen Departements der Schweiz, schrieb Speiser, dass die Herausgabe mindestens 20 Jahre in Anspruch nehmen dürfte. Aufgrund weiteren Drucks aus Russland begann man zusätzlich mit dem Anfertigen von Abschriften und außerdem Fotografien. Dies war 1938 abgeschlossen. Die endgültige Übergabe der Dokumente erfolgte jedoch erst am 15. Mai 1947 in Zürich. Die Euler-Kommission machte sich erfolgreich um die Veröffentlichung der Opera Omnia verdient. Von den 81 vorgesehenen Bänden in 4 Reihen sind mittlerweile, Stand 2018, 76 erschienen. Serie 1, Mathematik, 29 Bände und Serie 3, Physik, Varia, 12 Bände sind vollständig. Von den 31 Bänden der Serie 2, Mechanik, Astronomie, stehen noch zwei aus. 2.26 und 2.27 zur Himmelsmechanik, die frühestens im Laufe des Jahres 2019 inhaltlich abgeschlossen werden sollten. In den Series 4a, Briefwechsel, sind von den 9 geplanten Bänden bisher 8 erschienen, darunter die beiden Doppelbände 4a3 und 4a4. Die Vernissage des neuesten Bandes 4a8 war am 23. November 2018. Der letzte Band, 4a9, wird von einer Gruppe von Historikern unter der Leitung von Antonio Moretto bearbeitet. Unterabschnitt 12.3: Weitere Veröffentlichungen von 1950 bis 1980 in der Sowjetunion. Als der Euler-Nachlass nach Russland in das Archiv der Leningrader Akademie zurückkam, erhielten sowjetische Wissenschaftler neue Möglichkeiten für umfangreiche Forschungen und nutzten diese Gelegenheit energisch. Im Jahr 1958 berichteten Gleb K. Michailow, geboren 1929, und Wladimir Iwanowitsch Smirnow, 1887 bis 1974, erstmals über diese Aktivitäten. Außerdem wurde 1962 und 1965 in 2 Bänden eine sehr ausführliche, aber nicht kommentierte Liste des im Archiv der Akademie aufbewahrten Euler-Materials veröffentlicht. Der erste Band erhält eine Liste von 2268 Briefen von und an Euler, ohne Annotationen, die im Petersburger Archiv aufbewahrt werden. Seit den 1950er Jahren widmete die Sowjetische Akademie und nun auch die Russische Akademie der Wissenschaften der Erschließung und Bearbeitung der Korrespondenz Leonhard Eulers, die in den ursprünglichen Plänen der Opera Omnia Euleri nicht enthalten war, besondere Aufmerksamkeit. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin erschien die allgemeine Korrespondenz in 3 Bänden und die Korrespondenz zwischen Euler und Christian Goldbach wurde veröffentlicht. 1963 erschien ein Band mit ausgewählten wissenschaftlichen Briefen, die Euler an 19 junge Wissenschaftler schrieb. Alle Briefe wurden ins Russische übersetzt. Eine Liste von Eulers Briefen wurde in russischer Sprache von Adolf Pavlovich Juskewitsch, 1906 bis 1993, und Wladimir Iwanowitsch Smirnow herausgegeben, die alle bekannten Briefe in Russland und außerhalb Russlands enthielt. Insgesamt enthält die Liste 2654 Briefe von und an Euler sowie eine kurze Zusammenfassung. In den 1970er Jahren wurde die Zusammenarbeit zwischen der Euler-Kommission in Zürich und der Sowjetischen Akademie durch die Erweiterung der Euler-Ausgabe intensiviert. Die Korrespondenz und die wissenschaftlichen Notizen werden in einer neuen 4. Serie der Opera Omnia Euleri gesammelt. Im Jahr 1975 erschien der erste Band dieser Reihe und enthielt eine überarbeitete Liste mit 2892 Briefen der Korrespondenz. Unterabschnitt 12.4: Im digitalen Zeitalter. Eine große Anzahl der Eulerschen Primärquellen ist als Folge der Digitalisierung im Internet frei verfügbar. Eulers Opera Omnia obliegen im Gegensatz dazu nicht der freien Nutzung, aber digitale Abbildungen der Originalversionen von über 95% seiner veröffentlichten Werke, die von den Originalseiten des 18. Jahrhunderts gescannt wurden, sind im sogenannten Euler-Archiv aufrufbar. Als Gründer dieser Webseite gelten die damaligen Studenten Lee Stankowski und Dominic Clive. Den Online-Dokumenten fehlen die Korrekturen und die Einführungen der Herausgeber der Opera Omnia, aber sie sind für jeden mit einer Internetverbindung zugänglich. Und die Herausgeber des Euler-Archivs fügen nach und nach Links zu Kommentaren und Übersetzungen hinzu. Es wird geschätzt, dass bis 2033, Eulers 250. Todesjahr, die relativen Rollen der Ausgaben in Print und Digital zueinander besser eingeschätzt sein werden. Abschnitt 13: Rezeption. Sein mathematisches Werk inspirierte viele Generationen von Mathematikern nachhaltig. Unter anderem beeinflusste er die Arbeit von Pierre-Simon Laplace, Joseph-Louis Lagrange, Carl Friedrich Gauss, Carl Gustav Jacobi, Niels Henrik Abel, Évariste Galois, Karl Weierstrass und Bernhard Riemann. Mathematikhistoriker heben die Bedeutung des Eulerschen Werkes bis in die Gegenwart hervor. Dirk Struig sieht in Eulers Fruchtbarkeit eine Quelle der Überraschung und Bewunderung. Hinsichtlich des Eulerschen Werkes bemerkt er in seinem Abriss der Geschichte der Mathematik 1967, dass dessen Studium nicht so schwer wäre, wie es scheint. Denn Eulers Latein sei sehr einfach und seine Bezeichnungen gleichen fast den heutigen. Eulers Methode bestand darin, von einfachsten Beispielen ausgehend zu allgemeineren Zusammenhängen zu gelangen, wodurch die Darstellung im Gegensatz zum heute gebräuchlichen abstrakten Stil in die Breite ging. Dementsprechend wurden auch Mängel an mathematischer Strenge moniert. Abschnitt 14. Schriften. Leonhard Euler gilt als einer der produktivsten Mathematiker der Geschichte. Seine gesammelten Schriften der Opera Omnia umfassen bisher 76 Bände. Insgesamt gibt es 866 Publikationen von ihm. Sein Gesamtwerk umfasst damit schätzungsweise ein Drittel des gesamten Korpus mathematischer, physikalischer und mechanischer Forschung innerhalb der letzten drei Viertel des 18. Jahrhunderts. Unterabschnitt 14.1 Publikationen, Auswahl. Mechanica sive motus scientia analyticae exposita. Zwei Bände, 1736. E015, E016. Tentamen novae theoriae musicae. 1739. E033. Einleitung zur Rechenkunst zum Gebrauch des Gymnasii bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Zwei Bände. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. 1741. E053. Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes sive solutio problematis isoperimetrici latissimo sensu accepti. 1744 E065 Introductio in analysin infinitorum. Zwei Bände. 1748 E101 und E102 Découverte d'un nouveau principe de mécanique in Mémoire de l'Académie des Sciences de Berlin, Band 6, 1752, Seiten 185 bis 217, E177. Institutiones Calculi Differentialis, zwei Bände, 1755, E212. Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum, 1765, E289. Lettre à une princesse d'Allemagne, drei Bände, 1768, E343, E344, E417. Institutiones Calculi Integralis, drei Bände, 1768 bis 1770, E342, E366 und E385. Vollständige Anleitung zur Algebra, zwei Bände, 1770, E387 und E388. Unterabschnitt 14.2 Deutsche Übersetzungen und Ausgaben seiner Werke. Leonhard Eulers vollständige Anleitung zur Integralrechnung, Herausgeber Josef Solomon, drei Bände, Wien, 1828 bis 1830. Leonhard Eulers Mechanik oder analytische Darstellung der Wissenschaft, drei Bände, Herausgeber J.P.H. Wolfers, Greifswald, 1848 bis 1853. Euler, Johann Bernoulli, Jakob Bernoulli, Abhandlungen über Variationsrechnungen. Erster Teil, Ostwalds Klassiker, 46. Leipzig, 1894. Euler, zwei Abhandlungen über sphärische Trigonometrie. Ostwalds Klassiker, 73. Leipzig, 1896. Euler, drei Abhandlungen über Kartenprojektion. Ostwalds Klassiker, 93. Leipzig, 1898. Jakob Bernoulli, Leonhard Euler, Abhandlungen über das Gleichgewicht und die Schwingungen der Ebenen elastischen Kurven. Ostwalds Klassiker, 175. Leipzig, 1910. Euler, vollständigere Theorie der Maschinen, die durch Reaktion des Wassers in Bewegung versetzt werden, 1754. Ostwalds Klassiker, 182. Leipzig, 1911. Euler, drei Abhandlungen über die Auflösung der Gleichungen, 1783, 1764, 1790. Ostwalds Klassiker, 226. Leipzig, 1928. Euler, Einleitung in die Analysis des Unendlichen, Teil 1, Einführung Wolfgang Walter, Springer, 1983. Euler, zur Theorie komplexer Funktionen, Einleitung A. P. Juschkewitsch, Ostwalds Klassiker, 261, Akademische Verlagsgesellschaft, 1983. Unterabschnitt 14.3, Opera Omnia. Euler veröffentlichte rund 2 Dutzend Bücher und 500 wissenschaftliche Aufsätze. Der deutsche Mathematiker Ferdinand Rodio, 1856 bis 1929, initiierte die Herausgabe von Eulers sämtlichen Werken. Zu Lebzeiten Rodios wurden mehr als 30 Bände publiziert. Bis 2013 sind über 70 Einzelbände erschienen, außerdem 4 Bände aus dem umfangreichen Briefwechsel. Die Arbeiten erscheinen in der Originalsprache, meist Französisch oder Latein. Die gesammelten Werke werden seit 1911 als Opera Omnia im Birkhäuser Springer Verlag herausgegeben durch die Euler-Kommission, die von Ferdinand Rodio gegründet wurde. Damals waren auch Adolf Grazer, Rudolf Fueter, Heinrich Weber, Paul Steckel und Karl von der Mühl an der Herausgabe beteiligt. Zu den späteren Herausgebern von Einzelbänden gehören Ludwig Schlesinger, Friedrich Engel, Andreas Speiser, Clifford Truesdell, Physik, Mechanik, der ganze Band 11 bis 1 ist eine Geschichte der Elastizitätstheorie im 17. und 18. Jahrhundert, verfasst von Truesdell, Alexander Michailowitsch Ljapunow, Georg Faber, August Gutzner, Karl Böhm, Konstantin Karatheodori, Henri Dulac, Max Herzberger, Émile Cherbulier, Charles Blanc und Eric Eaton, Physik. Hauptherausgeber nach Rodio waren Andreas Speiser ab 1928, Walter Habicht ab 1965 und seit 1985 Hans-Christoph Imhof. Weitere Herausgeber waren unter anderem Emil Fellmann, Adolf Juschkewitsch, Henri Dulac, Pierre Costabel, René Taton, Wladimir Ivanovich Smirnov, Alot T. Grigorian, Joachim Otto Fleckenstein, Johann Jakob Burckhardt, Gleb K. Michailow, Franz Lemmermeier, Andreas Kleinert und Martin Mattmüller. Die Edition besteht aus Reihe 1, Mathematik, 30 Bände, vollständig. Erster Band war 1911 die Anleitung zur Algebra, Band 16 besteht aus 2 Teilbändern. Reihe 2, Mechanik und Astronomie, 27 Bände in 30 Teilbänden, vollständig. Reihe 3, Physik und Sonstiges, 12 Bände, vollständig. Reihe 4a, Briefwechsel, geplant 9 Bände, für die rund 3100 Briefe mit rund 300 Korrespondenten. Bisher erschienen 8 Bände. Reihe 4b, Notizbücher, Tagebücher und Unveröffentlichtes, geplant. Unterabschnitt 14.4, Briefe. Beim Briefwechsel sind im Rahmen der Opera Omnia erschienen Band 1, Zusammenfassung, Inhalte, Übersicht, 1975. Band 2, mit Johann I. und Nikolaus I. Bernoulli. Band 5, mit Clairaut, D'Alembert und Lagrange. Band 6, mit Maupertuis und Friedrich II. Außerdem sind außerhalb der Opera Omnia folgende Briefwechsel erschienen. Mit Goldbach, Akademieverlag Berlin 1965. Mit den Berlinern und Petersburger Akademien, Akademieverlag Berlin, 3 Bände, 1959, 1961 und 1976. Mit Tobias Meyer, American Elsevier, 1971. Paul Heinrich Fuß veröffentlichte 1845 Teile des Briefwechsels von Euler und Goldbach. Nikolaus Fuß, Johann I., Nikolaus und Daniel Bernoulli. Im Band 14 der Werkausgabe von Lagrange ist auch der Briefwechsel mit Euler. Briefe an eine deutsche Prinzessin. Ende des dritten Teils der Aufnahme. Der Artikel Wissenschaftliches Werk Leonhard Eulers wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 28. September 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/wissenschaftliches Werk Leonhard Eulers. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.